Es war 1964, als ein US-amerikanischer Chiropraktor bei einem seiner Patienten eine verblüffende Beobachtung machte. Er ging seiner Beobachtung nach und das, was daraus wurde, fasziniert heute tausende Behandler und ihre Patienten weltweit.
Herzlich willkommen zu Folge 1 Guthards Entdeckung.
Worum geht es? Um Applied Kinesiology, die viele Gemüter bewegt, vielleicht auch Ihres oder Deines?
Warte mal ganz kurz, wollen wir jetzt siezen oder duzen? Im Kurs sind wir auch sehr schnell beim Du, aber wir wollen natürlich niemanden vor den Kopf stoßen.
Also wir trauen uns das einfach mal.
Okay.
Also viele von euch haben sicher schon Erfahrungen gemacht oder davon gehört.
Die Reaktionen reichen häufig von Faszination, insbesondere bei Patienten oder auch bei Therapeuten, über Skepsis. Skepsis ist sehr groß und auch aus meiner Sicht ganz wichtig.
Auch durchaus angezeigt, weil das ja Dinge sind, die man sich zum Teil nicht sofort erklären kann, die man da bei uns erlebt in der Praxis. Und ich selbst war ja am Anfang auch ein großer Skeptiker und bin es ja auch immer noch ein bisschen.
Ja, sind wir, glaube ich, beide. Was für Erfahrungen gibt es noch? Also Unverständnis und Ablehnung.
Erklärungsbedarf, aber es gibt auch direkt Ablehnung, die kommt leider zurzeit oder ja auch begründeterweise zurzeit hauptsächlich aus der Wissenschaft. Dem werden wir uns auch stellen im Laufe des Podcasts.
Also die Meinungen sind eigentlich gespalten, es gibt viel zu klären.
Genau, also deswegen auch der Titel unseres Podcasts.
Ist Applied Kinesiology also genial?
Oder doch Humbug?
Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Folge 1. Guthards Entdeckung. Wie ein Chiropraktor 1964 etwas Verblüffendes beobachtete.
In der heutigen Folge geht es um die Ursprünge der Applied Kinesiology. Werden sie im Weiteren auch mit AK abkürzen. Und es geht um unsere Anfänge, die Grundlagen zu verstehen und wissenschaftlich zu fassen. Es gibt immer am ersten Montag im Monat eine neue Folge, also abonniert doch am besten. Damit zu uns, den Machern oder Hosts dieses Podcasts. Ich bin Laura Schäfer und neben mir sitzt Frank.
Genau, Laura. Ich bin Frank Bittmann. Zusammen haben wir fast 40 Jahre Praxiserfahrung mit der Applied Kinesiology. Wir sind also überzeugte Praktiker mit Erfahrung an tausenden Patientinnen.
Na, das wird ja super. Zwei überzeugte Praktiker der Applied Kinesiology. Dann ist ja schon klar, wie die Antwort auf eure Frage aussehen wird. Genial oder Humbug?
Hey, nicht so voreilig, Michael. Wir beide sind mit mindestens genauso viel Begeisterung auch Wissenschaftler. Ich war Professor der Sport- und Gesundheitswissenschaften. Laura ist in Sportmedizin promoviert und in den Gesundheitswissenschaften habilitiert. In den letzten 15 Jahren haben wir uns eingehend mit der speziellen Muskelfunktion befasst, die wir in der Applied Kinesiology nutzen. Zusammen haben wir über 20 wissenschaftliche Papers veröffentlicht und die nächsten Studien laufen bereits.
Als Wissenschaftler sind wir ja nun grundsätzlich auch zur Skepsis verpflichtet oder leben das auch einfach. Also wir müssen alles kritisch hinterfragen. Und damit sind wir eine Art Hybride, also Praktiker und Forscher in einem. Ich möchte auch Michael einführen, unserem Moderator. Er hat sich ja gerade schon zu Wort gemeldet mit der, wie ich finde, sehr angenehmen KI-unterstützten Profistimme. Er hat zwei Rollen zugleich. Einerseits führt er durch das Programm und er ist aber auch unser Advocatus Diaboli, stellvertretend für alle Skeptiker.
Danke, Laura. Genau. Ich bin der professionelle Zweifler und stelle die unbequemen Fragen, wenn ich nicht überzeugt bin.
Ja, und dann haben wir noch Unterstützung von Claude, der KI von Anthropic, unser KI-Analyst. Und er wird uns helfen, wissenschaftliche Literatur zu sichten, zu berichten, einzuordnen. Und er wird auch Zusammenfassungen bringen.
Hallo zusammen, ich bin Claude. Ich bin gut darin, wissenschaftliche Quellen zu finden. Am besten ihr denkt an mich wie an einen Bibliothekar, der schnell die richtigen Bücher bringt. Ich freue mich, bei diesem spannenden Thema dabei zu sein.
Richtig gehört. Die Anthropic KI heißt zwar Claude, aber wieso sollen KIs immer männlich sein? Bei uns spricht Claude eben mit weiblicher Stimme. Das macht klar, KIs haben kein Geschlecht. Wir reden schließlich mit einer Maschine. Im Übrigen ist Claude sehr einverstanden damit.
Prima, dass wir Claude an Bord haben. Allerdings, KIs haben ja ihre Besonderheiten.
Ja, auf jeden Fall. Sie spiegeln, sie halluzinieren zum Teil. Da müssen wir unbedingt drauf achten, ne?
Genau. Also er schleppt uns tolle Quellen an, aber wir müssen sie halt kritisch prüfen und dann ist das eine wirklich gute Verstärkung. Aber nun endlich rein ins Thema.
Heute geht es um den Anfang. Detroit 1964. Frank, willst du erzählen, weil...
Ich war dabei, das stimmt. Zumindest habe ich da schon gelebt. Ein Chiropraktor macht eine Beobachtung, die er sich zunächst nicht erklären kann. Sie wird zur Grundlage der Applied Kinesiology.
Aber eben auch gleichzeitig zu ihrem größten Problem.
Eine Entdeckung, die zum Problem wird. Das geht ja gut los. Im ersten Kapitel. Goodharts verblüffende Beobachtung. Claude erzählt.
Es ist das Jahr 1964. George Goodhart Jr., ein Chiropraktor aus Michigan, blättert durch das Standardwerk von Kendall über Muskelfunktionstests. Ein interessantes Buch, denkt er sich. Aber was nützt es letztlich, einen schwachen Muskel zu identifizieren, wenn man ihn ohnehin nur durch Training stärken kann? In seinem Wartezimmer sitzt ein Patient, der ihn seit Wochen frustriert. Ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem hartnäckigen Flügelschulterblatt, einer Scapula alata, die seit etwa 15 Jahren besteht. Schlimmer noch. Der Patient hatte Goodhart im Wartezimmer vor anderen Patienten demonstriert, wie sein Schulterblatt noch immer abstand. Eine kleine Blamage für seinen Behandler. An diesem Tag beschließt Goodhart, dem Patienten eine ordentliche therapeutische Abreibung zu verpassen. Er beginnt, den fächerförmigen Muskel, der für die Stabilisierung des Schulterblatts verantwortlich ist, zu palpieren. Und dann spürt er etwas. Kleine Knötchen, Verhärtungen. Auf der Gegenseite nichts dergleichen. Goodhart lässt dem Patienten beide Hände gegen eine Sperrholzplatte an der Wand drücken. Das Schulterblatt steht deutlich ab. Der Serratus anterior versagt. Dann massiert Goodhart die Knötchen kräftig. Unter seinen Fingern scheinen die Verhärtungen zu schmelzen. Was dann geschieht, begründet eine neue diagnostische Methode. Der Patient drückt erneut gegen die Platte. Und zwar mit solcher Kraft, dass Goodhart später scherzhaft bemerkt, er habe fast durch die Platte hindurchgedrückt. Das Schulterblatt liegt stabil an. Die chronische Schwäche ist verschwunden.
George Goodhart hatte eigentlich kein wirkliches Konzept dabei. Er massierte intuitiv Knötchen am Ansatz vom Musculus serratus anterior. Die Verhärtungen lösten sich auf. Und dann konnten die Muskeln das Schulterblatt fixieren. Die Muskelfunktion hatte sich verändert.
Das klingt nach, ich sag's mal vorsichtig, nach einem sehr subjektiven Eindruck.
Erstmal ist es das auch, also subjektiv.
Ja, richtig, der Muskeltest wird ja von Menschenhand gemacht und subjektiv beurteilt. Also die Skepsis von Michael ist insofern verständlich. Und wenn ich mal so zurückdenke, am Anfang ging es mir ja ähnlich.
Erzähl doch mal die Geschichte mit Hans Böhnke, die du auch in der Fortbildung anfangs immer erzählst.
Ja, Hans Böhnke, unser Lehrer, kam ja aus Kanada und er war in Potsdam zum Kurs. Und ich war Proband. Meine Schultermuskeln testete er schwach. Und ich konnte beim besten Willen nicht widerstehen. Er behandelte dann irgendwas an meiner Halswirbelsäule. Dann beim Retest war es total leicht für mich. Also ich hatte den Eindruck, er hatte nicht wirklich gedrückt. Und das hatte ich ihn dann auch gefragt. Hans, drückst du jetzt genauso?
Das sagen auch eigentlich immer Patienten jetzt. Ne?
Die Reaktion der Patienten.
Ne? Ja, du drückst nicht mehr so viel wie davor. Oder so.
Ja, das liegt daran, wenn der Muskel stabil ist, dann fühlt sich alles leicht an. Aber wir haben inzwischen auch sehr gute Argumente, um das plausibel zu machen. Die kommen aber etwas später. Im Nachgang ist es aber trotzdem erstaunlich, dass wir damals nicht hinterfragt haben, was wir da eigentlich testen. Für uns war klar, wir testen Kraft. Heute wissen wir, eine Krafttestung im herkömmlichen Sinne ist das nicht.
Gut, nochmal zurück zu dem Aha-Erlebnis von Goodhart, was du berichtet hattest. Also der Muskel war plötzlich stark, nachdem man irgendeine Intervention gemacht hatte, was Goodhart berichtet hat. Und dieses Aha-Erlebnis war der Urknall für die Applied Kinesiology, wie er sie dann nannte. Die Bedeutung des Begriffs, also Applied Kinesiology übersetzt, ist eigentlich angewandte Bewegungslehre, was ja inhaltlich auch stimmt. Aber eben auch Verwechslungsgefahr mit der Bewegungswissenschaft birgt, die nennen wir nämlich auch Kinesiology.
Aber vielleicht hat nicht jeder eine Vorstellung, was AK nun eigentlich ist. Von daher wäre es gut, dass wir uns von Claude nochmal erklären lassen, was ist eigentlich Applied Kinesiology.
Die Grundidee der Applied Kinesiology? Der Tonus der Skelettmuskulatur reagiert auf verschiedene Reize, seien es strukturelle, chemische oder emotionale Faktoren. Durch manuelle Muskeltests lassen sich diese Reaktionen erfassen und diagnostisch nutzen. Ein Therapeut testet dabei die Kraft- oder Tonusantwort bestimmter Muskeln, während gleichzeitig ein potenzieller Stressor präsentiert wird. Verändert sich die muskuläre Antwort, interpretiert der Therapeut dies als Hinweis auf eine Störung oder therapeutisch relevante Verbindung.
Danke, Claude. Wichtig noch, es gibt etliche Ableger, die sich zum Teil nur Kinesiologie benennen, also auch im Deutschen. Und dem stehen wir etwas kritisch gegenüber, aber dazu kommt später mehr.
Lass uns doch jetzt erstmal beschreiben, wie so ein Muskeltest abläuft.
Okay, sagen wir mal, ich bin da Proband, ich habe es an der Hüfte.
Und legst dich auf die Liege.
Liege auf der Liege.
Und jetzt will ich deine Hüftbeugemuskulatur testen.
Mhm.
Dazu beugst du das, deine Hüfte ein.
Okay, mache ich.
Ich nehme Kontakt fast beim Knie, also so am Oberschenkel, und will dich jetzt wegdrücken, dass ich quasi deine Hüfte strecke.
Gut, und ich drücke gegen dich.
Nein.
Okay.
Du sollst nur halten.
Ah, okay.
Also du reagierst auf das oder auf die Kraft, die ich reingebe.
Okay, ich mache einen Widerstand.
Genau, du bringst einen Widerstand und ich will dich wegdrücken quasi. Soll aber kein Ringkampf werden, ja? Also ich steigere sehr sanft die Kraft. Aber so, dass ich dann schon, naja, bis zu deiner Maximalkraft ungefähr komme.
Das werde ich ja wohl halten können.
Genau, und das ist jetzt genau die Frage. Kannst du es halten oder nicht? Und dann gibt es eben die Einschätzung vom Tester. Wenn du nachgibst während des Tests, würde man den Muskeltest als schwach bezeichnen. Wenn du stabil halten kannst, würde man als stark bezeichnen. Schwach und stark würden wir heute gar nicht mehr nutzen als Begriffe. Aber dazu kommt mehr in Folge 2.
Stark oder schwach, da haben wir schon das Kernproblem. Claude spricht von Kraft- oder Tonusantwort. Wenn wir Kraft erfassen, wieso kann sie dann schlagartig zunehmen, wie bei Guthards Patient 0?
Das geht ja von jetzt auf gleich, also kann es kein Trainingseffekt sein.
Nee, eigentlich nicht. Unsere Patienten gehen aber instinktiv von Kraft aus. Wenn sie beim Test nachgeben, heißt es oft, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schwach bin, da muss ich aber jetzt mehr Krafttraining machen.
Oder auch, oh, eigentlich bin ich doch ganz gut trainiert, wieso kann ich das nicht stabilisieren oder halten?
Ja, wenn du Athleten testest.
Vielleicht muss man da auch nochmal sagen, dieser Einwand ist ja durchaus berechtigt. Es kann ja sein, dass ich einmal mehr Kraft, also als Tester, mehr Kraft reingebe und das andere Mal irgendwie weniger und dass es da ja fälschlicherweise zu einem schwachen Test kommt. Aber, da muss ich jetzt vielleicht mal ausholen, ich bin ja körperlich etwas anders gebaut als du. Das heißt, ich habe vielleicht nicht so viel Kraft.
Und ach, na, du bist super trainiert.
Ja, genau. Wenn ich einen trainierten Leistungssportler auf der Liga habe und ich hatte schon tatsächlich einen Bobanschieber und einen professionellen Sprinter, die haben solche Oberschenkel.
Eben,
Und das war relativ am Anfang meiner Testerei bzw. meiner Behandlungstätigkeit. Da muss ich zugeben, hatte ich manchmal schon auch Sorge, kann ich den überhaupt testen?
Ja.
Und ich war überrascht, wie leicht ich diesen mächtigen Oberschenkel überwinden kann, wenn er nur halten soll. Also das kann nicht mit der Maximalkraft zu tun haben. Der trainiert ja täglich und ist super in Shape und dann drücke ich da einfach diesen Oberschenkel weg. Der kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus.
Ja, das passt ja nicht. Ne? Also ist es wirklich Kraft?
Ja.
Ja, was sagt man dann dem Sportler, der da so völlig konsterniert vor einem liegt?
Also die fragen ja meist oder sagen dann, ob es jetzt was mit Kraft zu tun hat. Und mit dem Wissen von heute können wir dann dem Patienten sagen, nein, es liegt nicht an deiner Kraft.
Es ist etwas anderes.
Spannend. Was sonst testet ihr dann? Im nächsten Kapitel Stochern im Nebel.
Nur zur Klärung, wir reden immer noch von Beobachtungen in der Praxis, nicht von Beweisen. Wenn also Laura einen mächtigen Sportleroberschenkel überwindet, dann kann es ja kein Fake von ihr sein. Die Sportler sind so stark, dass auch ich mit meinen knapp 90 Kilo sie keinen Zentimeter bewegen kann, wenn sie intakt sind. Dieser Oberschenkel kann aber sekundenschnell zusammenbrechen und dann aber genauso schnell wieder voll hergestellt sein. Wenn das so ist, dann kann es sich nicht um die Kraftform handeln, die wir kennen. Das ist einfach zu schnell für Ermüdung oder einen Trainingseffekt.
Wir haben dann AK-Bücher gewälzt mit der Frage, was testen wir da eigentlich? Und erstaunlicherweise, oder vielleicht auch nicht, es gibt keine klare und auch keine einheitliche Vorstellung davon. Also Claude, was findet man denn da so alles?
Bei nachgebendem Muskel, hypoton, weak, underfacilitated, hyporeactive, unlocked, flaccid. Bei stabilem Muskel dagegen, normotone, strong, normal facilitated, normal reactive, locked, homeostasis.
Das sind jetzt Auflistungen aus verschiedenen Büchern. Erstaunlicherweise schon im allerersten AK-Lehrbuch von David S. Walter, sozusagen dem Urwerk der Applied Kinesiology, finden wir die beste Beschreibung. Claude, was schrieb denn David S. Walter da?
David S. Walter schreibt in seiner Synopsis zur Applied Kinesiology, "The terms strong and weak have generally been maintained in keeping with their general use." Die Begriffe stark und schwach wurden entsprechend ihrer allgemeinen Verwendung in der klinischen Praxis beibehalten. Aber er korrigiert das wie folgt. "Most muscle tests done in applied kinesiology do not evaluate the power a muscle can produce." Die meisten Muskeltests in der Applied Kinesiology bewerten nicht die Kraft, die ein Muskel erzeugen kann, sondern wie das Nervensystem die Muskelfunktion steuert.
Ja, noch immer gibt es ja bei den Praktikern sehr unterschiedliche Vorstellungen und keine einheitliche Terminologie.
Das mag auch daran liegen, dass halt einfach keine wissenschaftliche Grundlage bisher da ist, die belastbar ist.
Aber tatsächlich auch gar nicht so das Verständnis, was dahinter steckt. Aber nach Walter geht es ja erstmal um die Steuerung.
Ja, genauer wurde er aber nicht. Also was genau meinte Walter, das bleibt noch offen. Wir hatten ja erstmal nur die Eindrücke aus der Praxis.
Aber dort sind ja die Unterschiede frappierend oder
absolut,
waren sie damals
ja
auch?
Also da fällt mir ein wirklich plastischer, eindrucksvoller Fall ein. Vor schon etlichen Jahren kam ein Patient zum Erstkontakt. Wir gaben uns die Hand und ich hätte beinahe aufgeschrien und wäre in die Knie gegangen, weil er hatte mir seine langen, messerscharfen Fingernägel in die Handfläche gedrückt. Aber offensichtlich hat er das gar nicht bemerkt. Für ihn war es eine normale Begrüßung, für mich war es ziemlich schmerzhaft. Also ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Es war auch ein relativ kräftiger Mann. Auf der Liege aber war das quasi ein Schluck Wasser. Ich konnte den mit zwei Fingern überwinden. Er konnte nicht halten, bis er plötzlich super stark war. Also das switchte sehr eindrucksvoll zwischen sehr schwach und super stabil. Und ich war erstmal völlig konsterniert. Was ist das jetzt? Bis ich irgendwann merkte, er war immer dann stark, wenn er sich selbst mit seinen Fingernägeln in die Handfläche schnitt oder hineindrückte.
Also wenn er quasi eine Faust geballt hat.
Wenn er die Faust geballt hat. Ich war jetzt nicht sicher, lag es am Faustschluss an sich oder an dem Schmerz. Deswegen hatte ich ihm dann eine Sprayflasche in die Hand gedrückt, sodass er sich selbst nicht schneiden konnte.
Das wusste ich noch gar nicht.
Und dieses Zudrücken bewirkte gar nichts. Es war wirklich der Schmerz und das konnte ich dann auch durch andere Schmerzreize erzeugen. Also wenn ich ihn in die Haut kniff, war er plötzlich generalisiert super stabil und dann auch wieder sehr schlapp. Das macht also ganz eindrücklich, das kann kein Irrtum sein, dieser Test.
Und das auch ist, kein Krafteffekt.
Ja, also so schnell kann Kraft nicht kommen und gehen. Was es mit diesem Fall auf sich hatte, kommt in einer späteren Folge. Aber die Praxis zeigte ein ums andere Mal, ein und derselbe Muskel konnte unüberwindlich sein, aber im nächsten Moment unter veränderten Bedingungen klar nachgeben.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt.
Aber auch der robusteste Muskel hat doch irgendwo sein Maximum. Wenn man nur stark genug drückt, muss doch irgendwann jeder Muskel nachgeben.
Guter Punkt, Michael. Das stimmt natürlich. Die Maximalkraft limitiert das Ganze. Aber ein erfahrener Tester weiß, wie viel Kraft er welchem Muskel zumuten kann. Und natürlich gibt es da biomechanische Testkonstellationen, in denen man auch einen völlig intakten Muskel überwinden könnte. Also zum Beispiel, wenn ich mit einem sehr langen Hebel teste. Da muss man dann sehr sensitiv testen. Ich mache das eigentlich gerne, weil es nicht so anstrengend für mich ist. Aber für andere ist es eben zu zu sensitiv.
Genau, Frauen können da etwas gefühlvoller testen. Ich bevorzuge gern die großen Muskelgruppen, die ich auch bei größter Anstrengung eben nicht überwinden kann, wenn sie ungestört sind. Wenn mir das dann doch gelingt, kann es kein Testfehler sein. Dieser Muskel gibt dann nach und weist so auf ein Problem hin. Also es gibt dann nur zwei Qualitäten, felsenfest oder eben nachgiebig.
Aber insgesamt muss man eben schon diese Sensitivität dann auch für andere Muskeln durchaus lernen und üben.
Genau, dazu gibt es die Kurse.
Werbung. Wenn die Unterschiede so klar sind, dann muss sich das doch messen lassen.
Ja eben, das haben wir uns damals auch gedacht. Wir waren ja damals überzeugt, wir testen Kraft. Also haben wir in unserem biomechanischen Labor an der Uni Potsdam angefangen, Kraftmessungen zu machen.
Im Labor hatten wir eine Isokinetikmaschine, also so ein High-End-Gerät für Kraftmessung. Damals der neueste Schrei. Verschiedenste Kraftmodi, isometrisch, isokinetisch im konzentrischen und exzentrischen Modus und noch einiges mehr. Also du misst damit einen wirklich starken, absolut stabilen Kniestrecker und bekommst vom Gerät die Maximalkraft. Dann machst du eine Intervention, nach der der gleiche Quadrizeps im manuellen Test klar nachgibt. Wie sowas geht, später. Aber die Kraftmessung mit der Maschine, kein Unterschied. Dann verstehst du die Welt nicht mehr. Die manuellen Tests waren doch völlig klar. Das gleiche mit Muskeln, die vorher, also zu Beginn im manuellen Test, schon deutlich schwach erschienen, dann aber nach einer Behandlung stabil waren. Gefühlt doppelt so stark. Maschinelles Messergebnis, kein Unterschied. Oder im Links-Rechts-Vergleich. Im manuellen Test ein Bein stark, das andere schwach, deutlich schwach. Auf der Isokinetikmaschine beide Seiten so gut wie gleich stark. Also das Fazit: Die Messergebnisse passten einfach nicht zu den Outcomes der manuellen Tests.
Also es ist schon irre, weil es fühlt sich ja so schwach an, ja. Und dann kann man das nicht messen.
Wir konnten es nicht messen und dann kommt man schon ins Zweifeln.
War doch alles Humbug, 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 Humbug.
Aber ihr habt ja nicht aufgegeben, oder? Wie ging es weiter?
Tja, in solchen Situationen scheint man den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Man steckt zu tief mittendrin und wird betriebsblind. Vor lauter Machen hatte ich versäumt, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was wir da tun.
Und?
Ja, wir hatten einfach drauf losgemessen, ohne uns klar zu sein, wie ein solcher Muskeltest eigentlich abläuft.
Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz genau. Was kam dabei raus?
Ja, letztlich die Erkenntnis, wir müssen erstmal den Test selbst vermessen, also das, was da zwischen den beiden beteiligten Personen abläuft. Also entwickelten wir eine Messanordnung mit Kraft- und Lagesensoren, EMG, alles noch kabelgebunden, also eine Laborversion. Damit haben wir echte Tests zwischen zwei Personen vermessen.
Ah, okay. Also ihr wolltet versuchen zu verstehen, was passiert
zwischen
während des Tests.
Zwischen den beiden Beteiligten.
Mit bestimmter Sensorik.
Genau.
Und, was kam raus?
Diese Messungen zeigten, wie die Muskeln schon bei wenig Kraft nachgaben. Sie bestätigten damit den Muskeltest.
Dann hattet ihr es ja eigentlich schon.
Ja, im Prinzip schon. Aber manchmal steht man sich selbst im Weg. Mir kamen dann Bedenken, die Kraftentwicklung auf der Testerseite war ja nicht objektiv, sondern durch einen Menschen. Wir wussten nicht, wie gut eine Person den Kraftverlauf reproduzieren kann. Für wissenschaftliche Ansprüche braucht es aber Wiederholbarkeit. Und ich hörte schon die Kritiker.
Ich weiß schon. Für Testreihen brauchen wir eine standardisierte Kraftapplikation. Immer den gleichen Kraftverlauf. Euer Tester ist ein Mensch, keine Maschine.
Genau, Michael. Ich habe also diese Messung erstmal beiseite gelegt und wir haben angefangen, Geräte zu konstruieren, die die testende Person ersetzen sollten. Also eine Maschine, die den Test durchführt. Das hat uns dann viel später durchaus auch einige Erkenntnisse geliefert. Aber ich hatte aus den Augen verloren, die wirklich aussichtsreichen Messungen weiterzuführen. Das habe ich einfach hinten angestellt.
Das ist wirklich im Nachgang wirklich schade.
Leider erwies sich dann die Entwicklung der maschinellen Version als wesentlich komplizierter als gedacht und sie dauerte sehr lange. Hinterher ist man ja immer schlauer, aber im Nachgang betrachtet, durch diese meine falsche Schwerpunktsetzung haben wir vielleicht 10 Jahre verloren. Aber dann gab es den entscheidenden Impuls. Und der sitzt neben mir.
Ein Impuls von Laura? Im nächsten Kapitel Lauras Idee.
Ja, ich habe Sport und Mathe studiert auf Lehramt an der Uni Potsdam und bin dann über meinen Tondozent damals, weil ich eine Verletzung am Knie hatte, in Kontakt gekommen mit dem Muskeltest und muss sagen, dass ich sofort fasziniert war, weil ich nicht genau wusste, was da passiert und man hat es aber selber gespürt. Es war schon, wie ich finde, abgedreht. Und er hat mich dann an dich verwiesen, weil ich so interessiert war und meinte, ja, der Professor Bittmann macht da was.
Und dann bist du bei uns gelandet und nach kurzer Zeit hast du einfach gefragt, kann ich denn da bei euch mitmachen? Du kamst ja aus dem Lehramt, Mathe, Sport und wir hatten ja hauptsächlich so die Therapie-Sportstudiengänge. Da ist natürlich erstmal ein kleiner Kenntnisrückstand.
Aber Mathe, du hast gesagt, aber, ihr braucht jemanden für Statistik,
genau.
Die ich überhaupt nicht konnte.
Ja, und ich habe ja sofort gespürt, hier ist echtes Interesse und Begeisterung für ein Thema und das ist etwas, was man nicht erwerben kann. Das hat man oder man hat es nicht. Wissen kann man jederzeit ergänzen. Das hast du ja dann noch ausgiebig gemacht und bist da relativ schnell ins Thema gekommen.
Ja, ich fand es einfach faszinierend und fürs Knie hat es mir auch gut geholfen damals. Und ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass gerade auch diese Neuartigkeit, also keiner kennt es und man weiß noch nicht, was dahinter steckt. Ich bin da ganz gerne detektivisch unterwegs.
Genau.
Rätsel lösen, finde ich gut.
Richtig. Es kamen dann die ersten Studien.
Ja, ich glaube, das war am Anfang jetzt vor allem so, dass ich erstmal noch als Messproband quasi auch fungieren sollte. Ja. Und zwar, um ein Setting auszuprobieren. Von einer Kollegin, die da eine kleine Studie machen wollte.
Und dabei ging es darum, wie zwei Menschen gegeneinander agieren.
Genau, also so ähnlich wie ein, kann man sich so vorstellen, wie ein Arm drücken.
Ah ja.
Mit einem Sensor dazwischen, nicht ganz so. Ne? Also man drückt quasi axial gegeneinander, aber gut, im Prinzip ist es so. Und dann sollte ich quasi diese Aufgabe durchführen. Und dann habe ich aber gefragt, ja, soll ich jetzt halten oder drücken?
Und darüber haben wir dann diskutiert und sind dann zu der Idee gekommen oder der Frage, gibt es vielleicht zwei verschiedene Arten von isometrischer Kraft?
Für mich war es klar, dass ich subjektiv halten oder drücken kann.
Ja.
Und um da diese Aufgabe auszuführen, muss klar sein, was der Proband macht.
Ja, man kann sich ja vorstellen, Arm drücken und jetzt könnten beide gegeneinander drücken. Aber es könnte auch einer sagen, ich lasse den mal drücken und mache einfach nur einen Widerstand.
Genau, und ich halte so lange, bis der andere vielleicht nicht mehr drückt oder bis ich einen richtigen Moment finde.
Ja, also es geht dabei um isometrische Kraft. Hier entstand also die Idee, dass es vielleicht sogar zwei Arten davon gibt. In den Lehrbüchern gab es diese Differenzierung bis dahin noch nicht.
Nee, wir haben dazu gar nichts gefunden, wobei ich glaube, dass irgendein Kollege von dir hat ein ganz uraltes DDR-Buch rausgesucht, wo irgendwas auch schon stand.
Stimmt.
Von halten oder drücken, aber ich weiß nicht mehr ganz genau.
Das müssen wir vielleicht nochmal ausgraben.
Ja, aber es war dann auch nicht, da ging es nur um Training. Also jedenfalls gab es in Lehrbüchern nichts zu zwei verschiedenen Arten isometrischer Kraft. Und subjektiv konnten wir es definitiv unterscheiden und wie es in der Wissenschaft so ist, die Frage ist, kann man es auch objektiv unterscheiden?
Und jetzt behauptet ihr tatsächlich, es gäbe eine zweite Art?
Ganz genau. Es geht hier um etwas, was jeder von uns täglich ausführt, aber bisher in den Lehrmeinungen nicht berücksichtigt wird.
Ja.
Und wir behaupten, dass es eben nicht nur eine, sondern zwei Arten von Isometrie gibt. Und wenn sich das bestätigen sollte, dann müssten die Lehrbücher an dieser Stelle überarbeitet werden.
Halten oder drücken? In beiden Fällen kontrahiert der Muskel. Wo soll da ein Unterschied sein?
Klar, Michael, diese Frage hatten wir am Anfang natürlich auch. Es ging ja darum, unsere These zu überprüfen. Dazu muss man sich klar werden, was genau geschieht da. Also erstmal, der Muskel kann keinerlei Entscheidungen treffen. Er ist nur ausführendes Organ. Die Muskelaktion ist Ergebnis einer Rechenleistung. Wenn wir gegen einen festen Widerstand, also zum Beispiel eine Wand, drücken, agieren wir und müssen uns nicht darum kümmern, was die Wand macht. Anders beim Halten. Stellt euch vor, ihr haltet einen Eimer am ausgestreckten Arm vor euch, der ist halb gefüllt mit Wasser. Das Besondere jetzt beim Halten: jetzt sind nicht wir die agieren, sondern es wirkt jetzt eine Kraft auf uns ein. Um den Eimer gleichmäßig zu halten, müssen wir also unsere Kraft genau an sein Gewicht anpassen. Unser System muss ein Kräftegleichgewicht herstellen und beibehalten. Was ist dazu erforderlich? Unsere Sensoren müssen messen, wie viel Last ist das. Berechnet wird das aber im sensomotorischen Zentrum im Gehirn und dort wird auch die Muskelantwort veranlasst. Also die Muskelaktivität muss angepasst werden.
Bis hier war das ja alles nur ein Gedankenkonstrukt, also eine Hypothese. Und wir mussten einen Beleg finden. Was heißt finden? Wir wollten erstmal prüfen, ob es einen gab. Also mussten wir dann oder haben wir uns dann daran gemacht, Studien durchzuführen, in denen wir genau das getan haben. Wir haben Halten und Drücken miteinander verglichen.
Studien? Das klingt nach viel Arbeit. Wie seid ihr vorgegangen?
Arbeit ja, aber ehrlich gesagt für mich auch Spaß. Find's toll, da was zu untersuchen und neuartige Dinge zu entdecken. Aber lieber Michael und liebes Publikum, das erzählen wir in der nächsten Folge. Das war Applied Kinesiology, genial oder doch Humbug? Folge 1, Goodharts Entdeckung. Wir sind Frank Bittmann
und Laura Schäfer. Außerdem unser kritischer Moderator Michael mit der KI-Stimme von Michael Danish von 11 Labs.
Und Claude, unser KI-Analyst von Entropic mit der KI-Stimme von Jane, ebenfalls von 11 Labs. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann nicht verpassen. Folge 2, adaptive Kraft, der Nachweis.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch inspiriert. In den Shownotes findet ihr ergänzende Materialien und Links zum Nachlesen. Und unsere Mailadresse für Feedbacks, Kritiken, Hinweise und Fragen. Die spannendsten davon werden wir in kommenden Folgen aufgreifen. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, mehr zu erfahren oder Applied Kinesiology live zu erleben oder sogar zu erlernen, schaut auf unsere Akademie-Seite unter bvfg-potsdam.de.
Neue Folgen gibt's an jedem ersten Montag des Monats. Oder abonniert uns einfach, überall, wo es Podcasts gibt.